Hallo, ihr seid beim Podcast Zweimal im Buch. Wir sind zwei Männer, die gerne lesen. Zwei Männer, zwei Bücher.
Wir verreißen keine Bücher, wir empfehlen Bücher. Wir, das sind Sven Jachmann, von Beruf Journalist und mit Büchern aufgewachsen.
Und Andreas Heinicke, Filmemacher, Drehbuchautor und Schriftsteller. Wir sind Zweimal im Buch und haben Lust auf Austausch mit euch.
Sven, wo bist du gerade?
Kennst du das?
Ja.
Ich musste mich aber so kaputt lachen.
Bei Lanz.
Ja. Bei Lanz. Wenn Elmar Thewissen geschaltet wird.
Kenne ich.
Elmar, ich weiß, du hast wenig Zeit. Du musst gleich weiter.
Ja. Absolut.
Jedes Mal. Ich weiß, du hast keine Zeit. Traum.
Ja, ein Traum. Wir haben heute eine neue Location. Sag mal, geht dir das auch so? Sobald die Uhr umgestellt wird, denkt man kurz, jetzt ist alles scheiße.
Ja, und vor allem, jetzt ist alles so dunkel geworden plötzlich.
Ja,
ist alles dunkel, es ja morgens,
regnet die ganze Zeit.
Ja, es regnet, das Wetter wird plötzlich schlechter, alles das Nieselwetter grau. Ist plötzlich da,
ja.
Es wird viel grauer und dunkler.
Aber warum wohnen wir hier auch im Norden?
Ja, das frage ich mich dann in dem Moment.
Manchmal frage ich mich das. Jetzt sind wir ausgewichen. Wahrscheinlich ist es ziemlich laut. Wir müssen mal gucken, wie ihr uns so verstehen werdet jetzt.
Aber der Laden ist toll.
Der Laden ist ganz toll. Also der ist so urban. Also das ist wie so ein Pariser. In Paris gibt es auch so ganz viel so Bars oder so Kaffeehäuser in Wien. Oder so. Das ist ganz toll.
Mit so sehr ganz hohen Decken.
Halt dadurch natürlich sehr das Café Paris in Hamburg ein bisschen. So ist es.
Wobei das hier noch ein bisschen gemütlicher ist.
Ja.
Nicht ganz so trubelig.
Ja. Also wobei ich das sehr mag. Das
Café aber Paris. Der Name passt so gar nicht, finde ich.
Wie heißt das eigentlich?
Eckpunkt.
Stimmt, weil wir an einer Ecke sitzen.
Ja, aber ich weiß nicht so, also du wirst doch diesem Raum und diesem Interieur hier nicht gerecht, wenn du das hier Eckpunkt nennst.
Nee, das stimmt, das finde ich auch. Man hätte irgendwie einen schönen französischen Namen nehmen können. Ja,
aber es ist für mich...
Es ist spanisch angehaucht.
Ja, es ist, ja, genau. Und es ist für mich einer der schönsten Läden in Schleswig-Holstein.
Ja, das kann ich verstehen. Also ich kenne auch wenig, die schöner sind als der. Bin ich voll bei dir. Falls ihr uns verstehen könnt, könnte das der Ort sein, an dem wir im Winter aufzeichnen.
Und wir haben eine ganz tolle Kellnerin auch.
Ja.
Die hat mit uns schon so eine kleine Rotweinprobe hier gemacht.
Genau, die hat uns mehrere eingeschenkt. Mögt ihr den?
Ja.
Wie eine Dégustation.
Also es kann nur gut werden heute bei dem Wein.
Ja.
Und bei den Büchern natürlich.
Ja, bei den Büchern auch. Apropos Bücher. Ich habe gehört, dass auf der Frankfurter Buchmesse 70.000 Neuerscheinungen vorgestellt werden.
Wahnsinn.
Ja.
Wahnsinn, du warst ja vor Ort. Wir haben uns ja schon mal drüber unterhalten. Ich hab ja immer gesagt, mir ist das da viel zu wühlig und man muss, glaube ich, auch genau im Voraus planen, was man da eigentlich will.
Ja.
Weil wir einfach nur so hinfahren und mal so ein bisschen gucken.
Ja. Das kann man aber auch mal. Das ist auch okay. Du kannst über die Messe gehen und einfach von Stand zu Stand und dir Bücher angucken. Das ist wie ein gigantischer Buchladen eigentlich. Nee, das kann man schon machen. Ich habe viel gefunden, auch für uns, für unseren Podcast.
Ja.
Aber auch viele Leute dort getroffen und war natürlich wie immer bei meiner Lieblingsveranstaltung. Und die ist im Römer. Literatur im Römer.
Stimmt, das wollte ich noch fragen.
Ja.
Also ich habe eigentlich zwei Fragen an dich. Aber erzähl erst mal, weil das beantwortet meine Frage sofort.
Genau, das ist ja eine kostenlose Veranstaltung, wo in 2 Stunden 8 Bücher vorgestellt werden. Jeder hat eine Viertelstunde, liest ein bisschen, wird interviewt. Diesmal waren 2 neue Moderatoren.
Autoren selber stellen ihre Bücher davor.
Genau, ja. Die werden aber interviewt, da ist ein Moderator, eine Moderatorin, die wechseln sich mal ab. Da waren diesmal 2 neue und natürlich ist ein bisschen aufregend. Das Abgefahrene ist, diese Veranstaltung beginnt um 20 Uhr. Und spätestens um 18.30 Uhr musst du dich auf diesem Vorplatz, du kennst ja Frankfurt ein bisschen,
ja,
vor dem Römer, da musst du in der Reihe stehen, sonst kriegst du keinen Platz. Ist halt kostenlos, da treten die Stars auf.
Ja.
Und da musst du, wenn du gute Plätze haben willst, musst du da einfach 1,5 Stunden stehen.
Oh
in der
nein,
Reihe.
Ja. Echt?
Das ist wirklich hart.
Ja.
Ich habe das aber gemacht. Ich weiß nicht, ob ich es bei Regen gemacht hätte, wahrscheinlich nicht. Aber ich habe das gemacht und hatte dann auch gute Plätze. Habe auch ein paar Fotos, die werde ich auch posten im Zusammenhang mit unserem Podcast.
Ja, und welchen Autor hast du denn da erlebt, also wenn das so bekannte Leute sind?
Da war zum Beispiel Clemens Meyer.
Ja.
Clemens Meyer wird dir was sagen. Der
ich kenne nur Erik Meyer, den Fußballer. Clemens Meyer. Das sagt mir gerade
Erik Förster kenne ich. Clemens Meyer ist derjenige, der pöbelnd über den Marktplatz gelaufen ist, weil Frankfurter Bund den
das wollte ich dich fragen. Der war das? Das wollte ich dich fragen. Also, der hat doch gesagt, er hat sich doch irgendwie...
Der war sicher, er bekommt diesen Buchpreis.
Und hat dann auch...
Und dann hat
das fand ich so schräg, dann da so rumzupöbeln.
Unfassbar.
Ich so unglaublich.
Unfassbar. Ja. Und dann... und der war da. Kann ich gleich was zu seinem Buch auch sagen. Der war da und hat... den Tag vorher oder zwei Tage vorher ist ja dieser Buchpreis verliehen worden. Und der hat dann auch noch als Begründung gesagt, warum er sich so ärgert. Der hat so Steuerschulden und ist so pleite und er hätte das Geld dringend gebraucht.
Das ist doch nicht sein Ernst.
Doch, das hat er wirklich gesagt. Und ich muss mal sagen, das ist ein, finde ich, also ein sehr kluger Mann, will ich nicht absprechen.
Ja.
Man hat ihm auch vorher gesagt, naja, du hast gar keine Konkurrenz. Selbstverständlich wirst du den Preis kriegen. Also der war so gepusht, wie damals Gerhard Schröder in der Berliner Runde, wo man gesagt hat, du steigst, du schaffst das noch. Oder? Wo zu Merkel ja gesagt hat, sie glauben hier wohl nicht im Ernst, dass sie Kanzlerin wird. So muss der, so angepeitscht war der. Und dann geht er in diese Veranstaltung und dann kriegt Martina Hefter diesen Preis. Trotzdem soll das keine Entschuldigung sein, weil ich finde den Typen total unsympathisch.
Ja.
Und der war auch auf der Bühne total unsympathisch. Der guckt ihn nicht an. Der,
aber wie hat er denn sein Buch denn da vorgestellt?
Nee, der hat das ganz normal vorgestellt.
Echt?
Der hat da daraus was gelesen. Es geht ja auch so ein bisschen um Karl May und so. Da bin ich ja sowieso schon komplett raus.
Ja, ich eigentlich auch.
Das interessiert mich null.
Ja.
Und es hat mich ja auch gar nicht gepackt. Aber es soll wohl sprachlich so toll sein und so weiter. Und er hat an diesem Buch 10 Jahre geschrieben. Das heißt übrigens Die Projektoren.
Aha.
Fischer Verlag erschienen, nur falls ihr da mal reinschauen wollt. Der hat das so professionell hinter sich gebracht. Und was mir eben aufgefallen ist, überhaupt bei dieser Buchmesse, und ich muss mal sagen, dass mich das zu Tode nervt, es sind immer die gleichen gefühlt 10 Autoren,
ja,
die überall sind.
Ja, das ist mir aber auch schon aufgefallen. Neulich bei Lanz zum Beispiel, Juli C.
Ja.
Musst du ja gar nicht abmoderieren mit Campino zusammen. Ich habe sofort gesagt, das kann nur Juli C sein,
ja,
der da sitzt.
Ja, 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 ja. Und das ist da auch. Es saß überall Nora Bosson, die Reichskanzlerplatz geschrieben hat. Das ist ein Buch über die Frau von Goebbels.
Richtig, genau. Ja, ja, genau. Über Magda Goebbels. So.
Genau, ja. Ja. Die war überall. Und wenn du die dann bei Dennis Scheck sitzen siehst und so, da sind ja, musst du dir vorstellen, das ist eine große Bühne, die ARD-Bühne, da sind den ganzen Tag Veranstaltungen. Dennis Scheck kommt immer, das ist sehr unterhaltsam, muss man sagen, hat einen riesen Tisch vor sich,
ja,
und stellt seine, die Neuheiten der Messe vor, jedes Buch so 2 Minuten oder so. Und so diese Art, wie er dann so schwärmt und so, das macht schon Spaß. Also du bist super informiert dadurch. Und Nora Bosson war eben überall. Danach ein Interview mit ihr. Dann war Frank Schätzing da. Frank Schätzing ist ja,
ja,
mit seinem Mittelalterroman gerade so der, die, eine ganz heiße Nummer wieder. Der ist halt ein Star. Der macht das auch echt gut. Der macht die Interviews gut und so. Das war schon da. Mich interessiert das Buch nicht. Ich weiß nicht, das ist ein Mittelalterroman aus Köln.
Aber er kommt schon so gar nicht mal so schlecht rüber, ne? Also
nee,
die Interviews
sehe ich mit ihm sehr so sympathisch. Finde, ja, ich auch. Finde ich auch. Finde ich auch. Und dann ist halt die Martina Hefter gut. Die ist, glaube ich, überraschend überall, weil sie jetzt diesen Buchpreis gekriegt hat. Das heißt, hi, guten Morgen, wie geht es dir? Und die hat er auch gelesen. Die habe ich auch gesehen bei Literatur im Römer. Und das ist ja ein Buch von einer Frau, die sich quasi im Internet Männer sucht und so über ihre Erfahrungen spricht und sich eigentlich über die lustig macht und die verarscht und die sie auch teilweise. Also das ist so ganz unterhaltsam. Und sie wird dann selber...
Aber ein bisschen flach für einen Buchpreis, finde ich.
Ja, finde,
ja,
ich auch.
Ja, finde ich schon.
Und das fand ich eben so komisch.
Weil das ist ja das, also darüber reden wir ja selber auch mit Freunden, so, darüber müssen wir mal ein Buch schreiben.
Ja, ja, das stimmt. Das
und
stimmt.
Ich habe das nicht gelesen, das und
ich kann mir das nicht, aber könnte auch Susanne Fröhlich geschrieben haben. Ne?
Ja, genau.
Ja, aber inhaltlich ist das schon stärker. Also sie hat da gelesen, ich finde das schon, das fand ich schon gut. Sehr lustig war, das ist ja für uns beide, wo wir immer gerne so über Popkultur und Musik reden, total schräg, wenn sowas passiert. Da war eine neue Moderatorin, die saß da mit einem Autor, mit Eckhard Nickel. Der hat das Buch Punk geschrieben.
Ja, ja, ja.
Das steht bei mir
da. Da habe ich reingelesen, habe ich reingelesen, ja.
Ich will das unbedingt machen.
Ich bin doch so ein bisschen unentschieden, ob ich das machen möchte.
Ja, ich mache es.
Ja?
Also musst du es nicht machen.
Okay. Also demnächst machen wir Punk.
Punk, in jedem Fall. Er liegt schon auf meinem Stapel, muss ich lesen.
Ich bin so ein bisschen schwer reingekommen, deshalb war ich so hin und her gerissen.
Der Typ ist super.
Der hat auch einen Preis bekommen, Punk. Hat,
hat einen Preis gekriegt, ja, das freut mich.
Hat irgendwie auch einen Buchpreis bekommen, das Werk.
Und der hat da halt auch gelesen. Und dann sagte sie, die Moderatorin, und wahrscheinlich hätten wir beide, wenn wir zusammengesessen hätten beim Glas Wein, den Saal verlassen. Sie sagt, ja, da kommt ja auch immer so eine Band drin vor, die Smiths.
Das stimmt,
welchen Bezug haben die denn? Und dann sagt er, dass es die größte Band überhaupt ist für ihn.
Natürlich.
Seine Beatles. Ach so, die sind ein bisschen wie die Beatles. Also es
das
war,
kann nicht wahr sein.
Es war, ja. Und ich finde,
also wenn man,
wenn
also
du dich da hinsetzt,
ja.
Sorry, wenn du dich da hinsetzt und da werden unsere, wir lieben die Smiths beide, wir sind beide große Fans damit aufgewachsen. Ja. Ich finde den Satz, meine Beatles, ganz gut irgendwie.
Ich auch.
Wenn du den da sitzen hast und ihm diese Frage stellst und die Band nicht mal kennst, dann ist das echt peinlich.
Finde ich auch.
Also sie hatte dazu keinen Bezug. Man hat auch hinterher gehört, die macht wohl beim HR auch so Opern und klassische Sachen. Das ist ja auch alles schön und gut, das soll sie machen. Aber wenn ich da hinsetze und mit jemandem über Punk sprechen möchtest, dann musst du ein bisschen im Film sein.
Ja, finde ich auch. Also, und ich finde sowieso, viele Menschen aus dem Kulturbetrieb, wie man mal so schön sagt, müssen auch endlich mal begreifen, dass auch Popmusik zur Kultur gehört.
Unmittel.
Dass Bands wie Smiths, wie Morrissey, man kann ihn ja jetzt finden, wie man will, menschlich, soll ja schwierig sein, der Typ. Aber das gehört zur Kultur nun mal dazu.
Ja, man muss natürlich auch
sagen. Und das ist halt nicht nur Oper, Operette sowieso nicht, aber das ist halt nicht nur Oper und tolle Pianisten und alles das, was in der Elbphilharmonie stattfindet.
Das soll beides sein.
Ja, natürlich.
Ja,
und das begreifen viele eben halt nicht. Und dann passieren solche peinlichen Szenen, wie dass man die Smiths nicht aussprechen kann. Oh, wollen wir noch was trinken?
Ich habe noch ein bisschen Wein.
Du wolltest auch ein Bier trinken, dachte ich.
Ja, will ich auch.
Willst du ein Bier?
Ja. Ein Wein. Ich muss diesen Wein erstmal austrinken. Okay. Aber ich will gleich ein Bier. Was habt ihr denn für Bier eigentlich?
Vom Passen haben wir das Dittmarscher Dunkel, Dittmarscher als Pilsner, als Naturtrüb oder ein spanisches, sehr lecker San Miguel.
Aber nicht in groß, aber nicht in groß wahrscheinlich. Ne?
03.
Aber ich würde zum Dittmarscher tendieren, glaube ich.
Ich auch.
Also zwei Dittmarscher.
Das Dittmarscher Pils.
Gib mir nochmal 10 Minuten, bitte.
10 Minuten.
Ja.
In 10 Minuten ein Dittmarscher.
In 10 Minuten.
Hier der Dittmarscher.
Was sagt meine Uhr? Schätz
einfach.
Vor 10 Minuten.
Ich glaube, du hast das im Gefühl.
Und du möchtest deins aber jetzt schon, oder? Auch erst in 10
Ich warte auf Andreas. Ich nehme auch. In 10 Minuten.
Das bin ich.
Hast du praktisch ein großes Bier.
Ihr werdet euch wundern, in genau 10 Minuten.
Die ist so großartig.
Ja, die ist super.
Ja. Ich finde, wir überwintern hier. Wir sollten das echt tun.
Ja.
Aber was ich sagen wollte, genau. Und dann passiert nämlich so was Peinliches, dass du nicht weißt, wie du diesen Bandnamen aussprechen musst. Ja, klar, man kann da so ein bisschen drüber stolpern.
Ja,
aber das dann so zu kultivieren, ich finde es auch peinlich. Ich finde es ignorant. Und nochmal, das ist Teil der Kultur.
Unbedingt.
Ob man das will
unbedingt
oder nicht.
Unbedingt. Die haben ja die Kultur der 80er Jahre geprägt.
Ja.
Also worüber reden wir? Es geht ja nicht nur darum, dass Beethoven seine Zeit geprägt hat.
Johnny Marr, einer der größten Gitarristen aller Zeiten.
Absolut.
Ja.
Und Morrissey fand man ja auch gut bis zum Spiegel-Interview. Muss man ja auch mal sagen. Dass der sich plötzlich da so komisch äußert. Ich habe manchmal den Verdacht gehabt, wir wollen jetzt gar nicht zu viel über Morrissey reden, aber es ist halt unser Thema. Ich habe manchmal den Verdacht bei dem, dass der das nur macht, um zu provozieren.
Das kann sein.
Weil er das immer gemacht hat.
Ja.
Ich finde es ungünstig mit dem Thema. Also für die, die es nicht wissen, der hat ein Interview mit sehr fragwürdigen, sehr rechtsradikal nahen Aussagen gemacht. Er fand die AfD gut und so. Und das Interview hat uns als Smiths-Fans sehr geschockt, weil sie ja eigentlich auch aus dieser Punk-Szene kam irgendwie. Also zumindest kam sie danach so aus so einer...
Also man hat ihn auf jeden Fall für toleranter gehalten.
Ja.
Aber wenn man so andere Stimmen über ihn so hört, also das geht ja schon seit Jahren so und auch schon früher, er hielt sich ja, also es soll ein ziemlich arrogantes Arschloch sein.
Ja, glaube ich auch. unbestritten. Aber das macht ihn auch irgendwie interessant. Und naja. Also das fand ich schlimm. Und ich habe mir sofort in dem Moment gesagt, das muss ich dir erzählen. Weil das war wirklich schlimm.
Ja.
Es gab viele Preisverleihungen. Ich weiß nicht, ob man diese ganzen Preisverleihungen braucht. Wo ich mal sehr gerne hingehe, und das will ich auch zu Preisen noch sagen, ist der Preis der unabhängigen Buchhändler.
Ja.
Das ist eine Preisverleihung, die ich großartig finde.
Da warst du ja live dabei.
Genau. Und ja, genau. Das habe ich auch gepostet bei uns. Letztes Jahr war ich schon live dabei. Und beide Male durch Zufall eigentlich. Da hat ja Caroline Wahl gewonnen.
Genau.
Mit 22 Bahnen. Und diesmal hat Alina Bronski mit Pi mal Daumen gewonnen.
Ja, das sagt mir auch was.
Das habe ich auch schon bestellt. Das würde ich auch gerne machen. Das klingt super. Die ist auch sehr, sehr sympathisch. Übrigens saß Caroline Wahl wieder da. Die war mit Windstärke 17 da auch nochmal nominiert. Hätte ich jetzt auch komisch gefunden, wenn die wieder gewonnen hätte.
Ja.
Dann auch überall in jeder Sitzung war Daniela Krien.
Ja, ja, ja.
Ist ehrlich gesagt jetzt nicht mein Thema, dieses Buch. Aber ich glaube, es ist sehr gut. Und,
viele lieben das.
Und ich hab ja auch schon mal eins vorgestellt von ihr. Ich finde die auch toll. Auch die hat den Preis verdient gehabt. Aber das ist so eine junge Autorin, die Alina Bronski. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz gutes Buch.
Ich habe es so ein bisschen aus der Distanz verfolgt, aber gut, dass du meine zwei Fragen schon beantwortet hast, ohne dass ich sie stellen musste. Da war ich wirklich sehr, sehr... Hatte ich, glaube ich, auch geschrieben, ne? Diesen einen Typen da, der da so rumpöbelt, den müssen wir uns mal merken.
Genau, und dann habe ich nur noch geschrieben, eher nicht. Nein, sympathisch ist er echt nicht.
Ja.
Und weißt du, und dann ist er wirklich überall, auf jedem Foto, überall. Und
auf der anderen Seite wünscht man sich doch auch irgendwo solche Charaktere, die mal einen raushauen und so.
Die machen es natürlich bunt, finde ich auch. Ich finde, jetzt habe ich so viel geredet. Hast du Lust anzufangen heute?
Ich kann gerne anfangen.
Also wir müssen vielleicht eine Sache mal vorweg sagen.
Wir müssen erst mal sagen, welche Bücher wir dabei haben.
Genau. Ich habe das Buch von Nathan Hill mit, Wellness. Das habe ich im Urlaub angefangen zu lesen.
Ja.
Abgebrochen. Zwischendurch ein anderes Buch gelesen.
Ja.
Und dann nur, weil meine Frau das zu Ende gelesen hat und mir auf einem Spaziergang erzählt hat, was da noch alles passiert. Und ich dachte, das ist ja der Hammer. Das passiert noch, ich muss das unbedingt weiterlesen. Und dann habe ich den Rest verschlungen. Ich erkläre gleich, warum ich fast aufgehört habe, das zu lesen.
Das finde ich
und
total.
Am Ende bei einem sensationellen Buch bin.
Das finde ich total unglaublich gerade. Weil so ging mir das mit meinem Buch eigentlich auch.
Ja?
Also ich hab mitgebracht von Harald Stuckmann Daisy Montana.
Ja.
Harald Stuckmann war schon mal bei uns im Podcast. Das ist ein Self-Publisher.
Ach, super. Das finde ich wirklich mal gut. Da muss ich mal ein Kompliment, dass du sowas ausgräbst.
Ja.
Finde ich immer wieder toll.
Und das musste ich gar nicht ausgraben. Das hat mir Harald Stuckmann selber geschickt. Aber ganz lässig. Er hat gesagt, hier, lest einfach mal rein. Und wenn ihr das nicht so toll fand, dann verschenkt es einfach oder so. Also fand ich sehr lässig, also völlig ohne Druck. Also nicht, dass ihr jetzt denkt, ach, jetzt hat er euch das geschickt, dann müsst ihr das ja machen.
Nein, wir sind unabhängig und bleiben das auch.
Genau, deshalb sage ich auch ganz offen, ich habe es angefangen, das fängt wirklich sehr, sehr gut an. Und dann bin ich irgendwie dann doch so ein bisschen rausgekommen und habe es dann erstmal liegen gelassen. Und dann ging mir das wie dir. Also mir musste dann allerdings keiner sagen, hey, lies das unbedingt weiter, weil da passiert noch dies und das und jenes. Ich habe dann wieder weitergelesen, habe noch kurz ein bisschen zurückgeblättert und was war denn da nochmal so? Und dann habe ich erst so das richtige Gefühl für die Story bekommen.
Aha.
Und mich hat das dann so gepackt und ich habe gedacht, wow, was für eine coole Story.
Und so jemand ist Self-Publisher.
Ja, so jemand ist Self-Publisher.
Das Cover ist interessant.
Das Cover ist sehr interessant.
Ist das ein indigener Urvolksmann?
Richtig, ja. Es geht tatsächlich um einen Indianerstamm der Montana.
Oh.
Aber es geht übergreifend um KI, um künstliche Intelligenz.
Ja.
Das macht das Cover, glaube ich, auch so ein bisschen deutlich.
Ja, finde ich auch. Das Cover ist gut.
Ja, das Cover ist sehr, sehr gut. Aber also keine Sorge, das geht hier jetzt nicht um die Schuld der Amerikaner gegenüber den indigenen Völkern, wie man ja sagt. Wieso soll man eigentlich Indianer? Ich sage jetzt einfach Indianer.
Ja, absolut. So.
Also es geht jetzt nicht darum...
Weil das sondern, keine Abwertung ist.
Ja, genau. Sondern es geht tatsächlich um einen sehr versierten KI-Experten, der diesen familiären Hintergrund hat. Also er gehört zu dem Stamm der Salish-Indianer.
Ich finde jetzt, ne, ich habe ja noch nichts gehört, ich weiß überhaupt noch nicht, worum es geht. Aber wenn du sagst, das ist ein Buch, was sich mit KI beschäftigt, dann finde ich das sofort spannend.
Ja.
Das ist ein Thema, was mich wahnsinnig beschäftigt. Und es ist wahnsinnig mutig, weil es, weil man nicht weiß, in welche Richtung das sich noch bewegen kann. Wahrscheinlich ist es auch ein bisschen Science-Fiction, oder?
Gar nicht mal so unbedingt. Also das Tolle an dem Buch ist, hinten auf den letzten Seiten beantwortet Harald Stuckmann so ein paar Fragen. So nach dem Motto, ist das heute denkbar oder ist das in Zukunft denkbar?
Ja.
Diese Szenarien, die hier in diesem Roman beschrieben sind. Und es geht ja im Großen und Ganzen auch um eine Superintelligenz, die geschaffen wird. Und da sind wir ja gerade dabei. Da sind ja KI-Experten gerade dabei, die ihre KI füttern mit diversen Informationen, die die KI ja in rasend schneller Zeit bearbeiten kann. Und wir sind ja im Grunde genommen, stehen wir ja vor der nächsten großen industriellen Revolution.
Ja, wir stehen die absolut, KI, wir sind schon mittendrin.
Genau, wir sind mittendrin. Die ersten Deepfakes, darum geht es in diesem Buch natürlich auch, Deepfakes, also Fälschungen, die so echt sind von Prominenten. Mir fällt sofort der Kanzler ein.
Ja, der Papst.
Genau, da ist mir das zum ersten Mal begegnet, dass Kanzler Scholz angeblich Dinge sagt mit seiner Stimme. Man erkennt das natürlich sofort, ja, ja, das hat er so nie gesagt, aber wie täuschend echt ist das schon?
Ja, ja.
Und darum geht es auch in diesem Buch. Das ist somit so die Geschichte.
KI war auch eins der Themen auf der Frankfurter Buchmesse, natürlich.
Ja, ja.
Und ein Gast hat die Frage gestellt, was ist eigentlich, wenn der KI sagt, du musst die Welt retten, merzt das Problem aus. Also wenn die KI herausfindet, dass wir Menschen eigentlich das Problem sind.
Ja, sehr interessant.
Sehr, sehr provokant, aber...
Sehr dystopisch vor allem.
Ja, aber nicht so schlecht.
Damit ist das gemeint, was auch Harald Stuckmann hier aufgreift, das sind die Ausbrüche.
Ja.
Also es muss verhindert werden, dass die KI ausbricht. Also dass wir sie nicht mehr unter Kontrolle haben. Das ist auch ein ganz großes Thema in diesem Buch.
Spannend.
Der Vorteil an dieser Geschichte Daisy Montana ist, dass du einen sehr, sehr guten Eindruck davon bekommst, woran gerade gearbeitet wird, was möglich ist und was natürlich auch die Probleme sind. Und China spielt hier auch eine Rolle.
Erzähl mal,
diese absurde geht's? Überwachung von den Chinesen, ne? wenn die bei Rot über die Ampel gehen, dass sie gleich auf so einem Bildschirm, auf so einem großen Display, der da gleich daneben hängt, wo du gleich gedisst und wirst und wo gleich öffentlich gemacht wird, hier, Andreas Heinicke ist ja gerade über die rote Ampel gelaufen und so.
Ja, das ist krass.
Das ist ja das, was...
Oh, 10 Minuten sind um.
Die 10 Minuten sind um.
Ich habe auch noch eine Minute mehr Zeit gegeben, das kann schon helfen. Aber er kriegt sein Wein hier ja nicht leer.
Doch,
ja.
Ich kriege ihn leer.
Ja, irgendwann.
Du musst mir Zeit lassen. Wein haut man hier nicht so weg.
Nein, ich lasse nicht.
Und du hast uns auch guten empfohlen, der braucht ein bisschen.
Ja, der muss auch genossen werden.
Ja, und atmen.
Und atmen. Genauso wie wir.
Genau, wie wir.
Sag mal, wenn ich das mal kurz fragen darf, was liest du eigentlich gerade?
Zurzeit lese ich gar nichts, weil ich ja mehr arbeite, aber wenn ich lese, dann lese ich so Fantasy-Bücher.
Ah, das ist...
Also...
Das ist gerade unfassbar gefragt.
Ja, so Drachenreiter und die ganzen alten Tabellen. Sowas wie Das Labyrinth oder Die Tribute von Panem. Also solche Romane lese ich auch ganz gerne.
Ja.
Und wenn ich denn ein neues Buch hole und ich lese das, dann weiß ich schon, es ist ungefähr so zwischen 3 und 5 Jahre läuft das im Kino. Also das ist wirklich so.
Ja.
Das war bei Harry Potter auch so.
Wir machen Bücher-Podcast, deswegen bist du jetzt dabei, ein Teil davon.
Hallo.
Wie heißt du?
Ich bin die Melli.
Okay, Melli.
Aber danke. Melli, das heißt, du siehst Harry Potter erst im Kino und liest dann die... Nee, andersrum.
Nein, das darf man so nicht machen. Ich lese erst die Bücher und dann gehe ich ins Kino. Und
machen
dann
so.
Entweder bin ich voll enttäuscht oder, so wie bei Erebon zum Beispiel, die Buchreihe ist ja eine Trilogie, die ist super toll, so spannend, dass ich alle Bücher innerhalb von 5 Tagen gelesen habe.
Wahnsinn.
Und dann kommt der Film raus und ich freue mich, juhu, schon ewig vorbestellt, gehe in den Film und habe gedacht, nach der Hälfte, ich gehe gleich raus. Also der Film war Kottenscheiße, deswegen ist auch kein zweiter Teil raus. Deswegen immer erst die Bücher und dann den Film.
Ja, das sagen fast alle.
Ja. Aber so ist es ja auch.
Dann spielt ja auch die Fantasie ein bisschen mehr mit. Wenn man denn schon die Darsteller sieht, dann sieht man im Buch ja auch schon Gesichter dazu oder den Drachen oder... Wolf
ich habe auch meine richtig.
So kann man mehr Fantasie mit einklingen lassen, wenn man den Film nicht.
Ich habe auch manchmal richtig Angst vor Filmen. also Gesang der Flusskrebse habe ich bis heute nicht gesehen.
Ja.
Ich finde das Buch toll, ja, aber irgendwie habe ich den Film nicht durchkriegen können.
Genau, ja, nicht, dass du nachher ein traumatisierter Mensch bist. Genau. Ne, so wie ich mit Eragon. Ne, war ganz schlimm für mich.
Ja.
Aber du liest die Bücher und weißt ganz genau, das kommt sowieso ins Kino.
Ich denke immer irgendwann so, oh, das ist so gut, das muss verfilmt werden. Und irgendwann ist das denn, weil die Tribute vom Panem, das habe ich glaube ich schon gelesen, schon 3 Jahre bevor das überhaupt bekannt wurde, dass es gedreht wird.
Ja.
Und da fing ich mit meinen Kindern schon an, die Bücher zu lesen.
Krass,
toll.
Ne?
Hammer.
Ne, sowas ist immer. Und jetzt lese ich natürlich ein bisschen weniger. Ich muss immer viel arbeiten, aber ne, so, wenn ich lese, dann...
Immerhin liest du.
Ja, das ist cool.
Ja, das ist wichtig. Und auch noch so richtig, so wie ihr hier auf dem Tisch liegen habt, noch so richtig oldschool.
Ja.
Nicht hier Elektrobuch oder nee. Hörgerät. Ich gehe in einen Bücherladen und muss halt den Geruch von den...
Ja,
von dem Papier haben, von den Büchern.
Ja.
Sonst ist das Feeling nicht. So, weitermachen.
Ja, mit Fantasy können wir gar nichts zu sagen. Ne?
Nee, ist nicht so, ist nicht unser, nicht so unser Thema, so. Aber es ist wahnsinnig erfolgreich, es wird wahnsinnig viel gelesen.
Irre.
So, wo waren wir stehen geblieben? Bei der künstlichen Intelligenz.
Ja, genau.
Genau, also das ist das Thema hier von Harald Schuckmann in Daisy Montana. Ich kann ja mal so ein bisschen mal langsam zu der Story kommen.
Ja, bitte.
Es fängt sehr, sehr gut an, hat mich an einen anderen Roman erinnert, den ich mal aus Südtirol mitgebracht hatte, da ging es ja um Bärenjagd.
Ja.
Und so lernen wir auch den Protagonisten hier kennen. Der Protagonist heißt Benjiro Kimura. Das ist ein Japaner, also ein US-Japaner.
Ja.
Genannt Benji einfach. Und der ist Wissenschaftsredakteur bei einer Zeitung. Und der geht gerne, der ist gerne mit seinem Kajak unterwegs. Und so auch in dieser Anfangsszene. Und der legt dann sein Kajak ab irgendwo. Und wird von einem Bären angegriffen. Und kann sich da also zur Wehr setzen.
Aha.
Und also überlebt das. Das ist aber schon mal super geschrieben, also diese Bärenszene.
Mhm.
Und danach stößt er plötzlich in diesem Gebiet. Also sein Kajak ist kaputt, er kommt da so nicht mehr weg.
Aber er ist auch nicht verletzt.
Oder? Er ist so leicht verletzt, aber nicht weiter schlimm. Und er stößt plötzlich dort in der Nähe auf eine einsame Hütte, wo eine Frau, antrifft. Das ist Harriet Taylor Weiss, so heißt sie. Sie kommt aus Vancouver, kommt von der Universität British Columbia. Sie verarztet ihn, weil sie ist Ärztin. Und ihm fällt auf, ey, hier stehen total viele Rechner und Geräte rum und so weiter. Was ist denn hier los? Das Ganze ist eigentlich streng geheim, aber sie fängt dann an, sich ihm zu öffnen und ihm das so ein bisschen zu erklären, lässt aber durchblicken, dass sie darüber eigentlich gar nichts sagen darf, weil das wirklich ein ganz streng geheimes Projekt ist.
Deswegen sitzt sie da auch im Wald irgendwo.
Genau, das ist der Grund. Und später, das passiert jetzt alles auf den ersten 50 Seiten, deshalb kann ich das schon mal ganz gut vorwegnehmen. Später wird also klar, dass sie sich mit künstlicher Intelligenz befasst,
ja,
und sie trainiert dort in ihrer Hütte eine künstliche Intelligenz rein speziell auf medizinische Ansprüche. Sie füttert eine künstliche Intelligenz mit Aufnahmen aus mit MRT-Aufnahmen.
Ja.
Und letztendlich trainiert sie die KI dahingehend, dass eine KI diese Bilder analysieren kann, besser als jeder Chirurg, besser als jeder Arzt. Dass eine KI also schon minimalste, wie soll ich sagen, Abnormitäten anhand dieser MRT-Bilder sehen kann und auch schon Therapievorschläge macht, Diagnosevorschläge macht.
Ja.
Dahingehend trainiert sie die KI. Etwas, was heute schon stattfindet.
Mhm. Absolut.
Ja?
Absolut.
Und
ich glaube auch, die KI wird in der Medizin, ist es ein so großer Gewinn.
Ja, auf jeden Fall.
Ja,
auf jeden Fall. Und das bekommt dieser Benji hier mit. Und weil er Journalist ist, ist er natürlich extrem neugierig und wittert da also die ganz große Story, so nach dem Motto, hier sitzt einer allein in einer Hütte, wurde von jemandem engagiert, den sie gar nicht genau erkennt, wird top bezahlt dafür, um eine KI mit MRT-Aufnahmen zu füttern, damit dort riesen Fortschritte erzielt werden.
Ja.
Also das ist für ihn schon mal mega, mega spannend. Und es gibt ein Problem allerdings, und diese Harriet, die diese KI füttert, hat schon länger so rein intuitiv den Verdacht, dass das, was sie da macht, dass das von ihren Auftraggebern irgendwie wahrscheinlich auch missbraucht werden könnte.
Mhm. Ja.
Weil es passieren so merkwürdige Dinge plötzlich. Also das, auch das bekommt man so auf den ersten Seiten so mit. Es fallen zum Beispiel in Kalifornien fallen plötzlich die Ampeln alle aus.
Ja.
Und da gibt es auch einen Zeitungsbericht drüber. Und dazu gibt es auch einen Leserbrief, der später in der Geschichte noch ganz wichtig wird. Weil dieser Leserbrief, der Typ, der da diesen Leserbrief schreibt, da merkt man ganz eindeutig, dass der sich sehr, sehr, sehr gut mit künstlicher Intelligenz und den Verfahren auskennt. Und hier ist das so, dieser Benji muss ja aufgrund seiner Verletzung auch ins Krankenhaus,
ja,
ganz in der Nähe. Und er kriegt dort mit, dass das MRT ausgefallen ist.
Okay.
Und
ist das ein Thriller irgendwie, oder?
Bitte?
Ist das ein Thriller?
Ja, das ist so ein KI-Thriller, wenn du so willst.
Okay.
Und der Grund ist, auch das erfährt man relativ schnell, dass dieses Krankenhaus schon jetzt mit dieser KI-Software arbeiten soll. Das scheitert aber daran, dass die Hardware dafür noch gar nicht bereit ist. Mhm. Die Hardware ist nicht in der Lage, diese komplexe Software umzusetzen. Das wiederum ist aber ein Zeichen für diese Harriet, dass ihre Arbeit da schon eingesetzt wird, und zwar voreilig.
Und das weiß sie sich.
Und das bekommt sie hier mit. Und das nimmt sie ihren Auftraggebern sehr, sehr übel.
Ja.
Und deshalb beschließt sie, mit diesem Journalisten, mit dem Benji, enger zusammenzuarbeiten. Und
wohnt er da jetzt bei ihr, oder wie ist das?
Ja, so? Das ist jetzt so, dass er übernachtet da notgedrungen, weil er halt verletzt ist und irgendwie dann auch nicht weiterkommt.
Ja.
Und es gibt einen Typen, Rudy heißt der, der fährt immer vor und der nimmt die Festplatten, die Harriet vollgepackt hat mit den neuesten Daten, die nimmt er mit, um sie irgendwo abzuliefern.
Ah, und sie weiß aber nicht wo.
Und sie weiß nicht wo, das ist alles streng geheim. Und der Benji will unbedingt herausfinden, was geht hier eigentlich ab.
Ja.
Also diese Problematik, das, was dort stattfindet, wird zu früh eingesetzt. Und das kann Harriet allein aus ethischen Gründen nicht nachvollziehen. Und dann gibt es noch einen zweiten, der sitzt auch in einer Hütte und trainiert auch eine KI.
Auch da?
Ganz woanders.
Aha.
Und da geht es darum, und das ist ganz lustig eigentlich, aber genauso auch erschreckend, und auch das passiert bereits, und da geht es darum, der Anspruch ist, gleiche Auftraggeber. Was wir wollen, ist eine KI, die kreativ ist.
Ja, das ist ja... Also, wir erleben ja das erste Mal einen Angriff auf die Kreativität.
Genau.
Industrialisierung und so weiter war immer, du musst nicht mehr so schwer heben, weil hier ist ein Bagger.
Genau.
Es hat vor allem körperliche Arbeit ersetzt. Und jetzt sind wir Kreativen dran. Und das, das ist schon die Frage, wie werden wir damit klarkommen? Wie werden wir damit umgehen?
Also das wird noch hochgradig problematisch.
In diesem Buch oder?
In dem Buch auch, aber für uns natürlich.
Ja,
auch.
Ja, total.
Für Leute, die schreiben,
ja.
Für Leute, die texten oder drehen,
ja.
Bilder produzieren und so weiter.
Ja.
Und jetzt zurück zu diesem Buch. Da geht es um einen Darling, heißt er, Daryl.
Okay.
Wurde schon immer Darling genannt, seit seiner Kindheit. Das wird ja so, das entwickelte Harald Schnuckmann hier so. Also man lernt ihn ganz gut so kennen. Und das ist ein großer Musikfan, aber auch ein großer Hacker. Und der ist aufgrund seiner Qualitäten, ist er auch rekrutiert worden. Und der soll den kreativen Part übernehmen. Also der soll kreative Potenziale wecken. Und der trainiert die KI mit diversen Musikstücken. Dieser Darling ist ein ganz großer Musikfan. Der ist auch Mitglied in einer Band, also musikalisch. Der ist sehr, sehr, sehr musikalisch, ist aber auch ein sehr streitbarer Experte. Und das weiß dieser geheime Auftraggeber auch. Der kennt den, der kennt sowieso, der weiß ganz genau, wer sind gerade die Koryphäen und wen muss ich rekrutieren, um eine Über-KI zu schaffen. Also nicht nur eine KI, die medizinisch top ist, sondern auch eine, die kreativ sein kann. Und dieser Darling füttert also, der hat den Auftrag, eine KI zu füttern mit diversen Musikstücken. Der hat eine ganz, ganz große Musikbibliothek zu Hause von seinem Vater geerbt. Und er füttert also diese KI mit Bands aus den, teilweise auch aus den 60er Jahren.
Ja.
Und haut da jedes Musikstück rein. Und fängt dann an, auch kreativ mit dieser KI zu arbeiten. Und
das heißt, er macht eigene Songs.
Genau, er macht eigene Songs und lässt die KI eigene Songs entwickeln, die unverwechselbar sind, die schon so eine eigene Handschrift aufzeigen. Und damit beschäftigt der sich.
Das gibt es schon, ne?
Ja.
Es gibt diese App, die das macht.
Genau.
Da sagst du, ich bin Sven Jachmann und ich möchte gerne ein Lied über diese Bar schreiben und mein Bier.
Genau. Und schreibe diese Musik bitte im Stile von.
Genau. Genau, aber es gibt's, die App gibt's.
Genau, und ich habe gerade gesehen, ich folge ja einem YouTuber, George Vaughn heißt der, habe ich glaube ich schon mal erzählt. Das ist einer, der sich mit dem Werk von Depeche Mode auseinandersetzt.
Das hast du erzählt, ja.
Genau, er selber spielt auch in einer Band, ist dort Keyboarder und hat auch die Original-Samples von Depeche Mode sich irgendwann mal ergattert. Der hat nicht verraten, wo er die hat, aber er hat sie und kann deshalb die Songs auch sehr gut auseinandernehmen. Und kann auch sehr gut erklären, wer da in der Band welchen Part spielt, weil der das einfach weiß.
Ja, ja.
Und der spielt das ja noch immer so vor. Und das macht einfach Spaß, sich das anzugucken. Und der hat ein Video gedreht, wo er erzählt, ich habe einen ganz neuen Depeche Mode Song geschickt bekommen. Den hat eine KI produziert. Und hat den live angehört und hat darüber ein Video gemacht. Und das ist wirklich unglaublich, wie dicht die KI an die Depeche Mode Atmosphäre Song rankommt. Und er sagt ihr dann auch an einer Stelle, da im Hintergrund höre ich Martin Gore singen. Und dann wird es echt gespenstisch.
Ja. Ja.
Und da sieht man mal, wie dicht dieser Roman an dem dran ist, was ja schon stattfindet.
Ja, genau.
Was
genau.
Harald Stuckmann da schon bearbeitet in der Geschichte. Und dieser Darling hat also diese KI gefüttert und jetzt kommt wieder dieser Effekt, dieser ominöse Auftraggeber veröffentlicht das einfach und das bringt diesen Darling auf die Palme, weil er natürlich sagt, das sind eigentlich meine Sachen, an denen ich gearbeitet habe und dieser Typ veröffentlicht das einfach. Der hat nämlich aufgrund auch der Hacker, die er im Team hat, hat er das neueste Rolling Stones Album veröffentlicht.
Das ist ja verrückt.
Und das Album heißt, Moment, ich muss da ganz kurz nachschauen, Unexpected Fragile heißt das Album von den Rolling Stones. Das schießt sofort auf Platz 1 und die Fans sind so mega happy, weil sie alle sagen, endlich kriegen die Rolling Stones wieder so wie früher.
Oh nein. Super.
Und das ist einfach...
Aber es ist so dicht an der Realität.
Ja, genau. Und das ist einfach so eine geile Geschichte.
Ja, super.
Und jetzt kommt diese Geschichte erst so richtig ins Rollen. Das ist so der riesengroße Verstoß in Augen der Leute, die für diesen ominösen Auftraggeber arbeiten. Dass dieser Darling da aus dieser Hütte auch ausbricht und versucht, diesen Typen, der ihn da eingestellt hat, vor aller Welt bloßzustellen. Ja. Weil er ist ein exzellenter Hacker. Und jetzt muss ich eigentlich schon so ein bisschen aufhören, diese Geschichte zu erzählen, weil sonst verrate ich viel zu viel. Dieser Journalist, also unser Protagonist, dieser Benji, der tut sich jetzt mit einem seiner Kollegen von seiner Fachzeitschrift zusammen, um jetzt herauszubekommen, was ist hier eigentlich los? Wer ist dieser Auftraggeber? und fängt an zu recherchieren. Und ich habe ja gesagt, dieser eine Leserbrief, der wird nochmal sehr, sehr, sehr interessant.
Ja.
Er selber findet auch einen Professoren, der diesen Leserbrief analysiert. Das ist auch mega, mega spannend gemacht. Also der Harald Stuckmann, der Autor, hat hier wirklich einen sehr dichten KI-Thriller entwickelt.
Ja.
Und das macht irre Spaß zu lesen. Und das wird dann auch so ein bisschen so eine kleine James-Bond-Geschichte. Also diese Geschichte kommt nicht so ohne so einige James-Bond-Effekte so aus. Und dann wird es auch so, wo du so denkst, naja, da öffnet sich jetzt irgendwo so ein Felsen und dahinter verbirgt sich dann irgendwas.
Unterirdisch, ja, so eine Riesenanlage.
Genau. Also genau das ist es.
Ja.
Und das kannst du jetzt dem Harald Schuckmann natürlich ankreiden.
Warum? Bei James Bond hat es ja auch funktioniert.
Ja, aber es ist irgendwie, genau. Du gehst das gerne mit einfach, weil die Story wirklich, wirklich sehr gut erzählt ist. Auch schöne Dialoge dabei teilweise. Und was ich halt besonders toll fand, ich habe mich auch schon oft beschwert, die Literatur erfindet keine Journalisten mehr, die irgendwie Helden sind. Ja, haben wir endlich mal so.
Aber ich habe zwei Fragen dazu.
Ja.
Eigentlich eher zum Self-Publishing. Der hat dieses Buch geschrieben. Hast du das Gefühl, es ist lektoriert oder ist es einfach rausgehauen?
Ja, er hat es auch lektorieren lassen. Also das Buch wurde auch gegengelesen.
Okay.
Und er stützt sich auch auf das, wie gesagt, was in der KI stattfindet. Harald Stuckmann hat sich da sehr in dieses ganze Thema eingelesen. Er zitiert auch amerikanische Wissenschaftler, die sich da auch damit auseinandersetzen.
Ah ja,
okay. Und die benennt er auch nachher hinten in seinen Anmerkungen.
Man fragt sich schon, will der kein Verlag? Oder will ein Verlag nicht ihn? Und wie kriege ich dieses Buch? Also ich kann eine Buchladen hier das bestellen.
Ja, du kannst es offiziell bestellen. Ja, also,
Ist halt schade, dass sowas nicht da mal liegt. Ne?
Ja, das stimmt. Das stimmt. Dass du sowas findest du nicht im Buchladen.
Ja.
Du musst wissen, dass es das Buch gibt und dann kannst du es bestellen und ganz normal erwerben.
Ja. Ja. Okay. Spannend.
Und auch der CEO Mark Zuckerberg von Facebook spielt eine Rolle. Auch darum geht es. Also ich will mal so sagen, Harald Stuckmann entwirft jetzt so die Geschichte, dass bestimmte Prozesse in den sozialen Netzwerken auch bereinigt werden. Und auch dagegen, das ist auch so Thema, dass Mark Zuckerberg, der hier übrigens im Buch heißt er Marek Sad Sucker. Das finde ich ganz lustig.
Ja, man muss das alles verfremden.
Der hier als sehr cholerischer Chef dargestellt wird. Das ist auch sehr unterhaltsam.
Ja.
Darum geht es auch. Und also eine sehr vielschichtige Geschichte. Macht richtig, richtig Spaß.
Aber der Journalist verliebt sich nicht in die KI-Expertin. Und sie werden ein Liebespaar, oder? Möchtest du jetzt nichts zu sagen?
Wie du sehr gut weißt, kommen Romane, die gerne gelesen werden sollen, ohne Liebesgeschichte nicht
okay,
aus.
Okay, alles klar. Mehr musst du nicht sagen. Vielen Dank. Ich finde, das klingt super. Kann man dem nur alles Gute wünschen, ne? Mit so einem Buch. Also gerade bei so Self-Publishern. Und
richtig.
Da musst du als Verlag echt mal reinschauen, würde ich sagen, oder?
Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also eine ganz, ganz, ganz toller Roman, tolle Geschichte, habe ich wahnsinnig gern gelesen. Und kann es wirklich, Daisy Montana kann ich wirklich sehr empfehlen. Warum das Buch Daisy Montana heißt, das lasse ich erstmal offen, das wird natürlich auch aufgelöst nachher, weil diese Daisy, das ist auch so ein bisschen Science Fiction natürlich.
Super. Okay.
Vielleicht sollten wir mal zwischendurch anstoßen.
Du bist schon ganz heiser geredet. Dithmarscher ist was Schönes, ne?
Ja.
Ich habe ein sehr dickes Buch mal wieder mitgebracht. Ich bin irgendwie immer der von uns beiden, der die dicken Bücher liest.
Ja, Wahnsinn.
Ich habe das schon erzählt. Ich habe im Urlaub angefangen, das zu lesen und dachte, weil wir ja diesen Live-Auftritt hatten, und das sind ja zwei Podcasts, der gerade ist ja noch online, ich habe ein bisschen Zeit, mal was Dickes zu lesen, ein Buch, was mich sehr interessiert.
Ja.
Und deswegen hatte ich angefangen. Meine Frau hat das vorher schon gelesen. Und ich habe das mitgenommen im Urlaub. Ich habe nur zwei Bücher mitgenommen in diesem Urlaub, und weil dieses halt über 700 Seiten hat.
Ja.
Und ich habe das dann angefangen zu lesen, und ich erzähl jetzt erstmal, wie dieser Anfang ist und okay, worum es geht. Und dann erzähle ich mal, warum ich
auch. Sag mal kurz, sag mal den Titel nochmal eben.
Also, das Buch heißt Wellness und es ist von Nathan Hill.
Okay.
Auf den gekommen bin ich über Deutschlandradio Kultur. Der war da zugeschaltet per Telefon, ist ein Amerikaner, Nathan Hill, lebt in Florida, kommt aber aus, weiß ich gar nicht, von irgendwo aus Amerika, aber lebt da inzwischen. Und er wurde interviewt zum Thema Donald Trump, zur Wahl, was die Demokratie gerade erleiden muss in Amerika. Der war sehr sympathisch, es war sehr klug, was der gesagt hat, also richtig gut. Und dann ging es halt auch um dieses Buch, Wellness. Und dann dachte ich, das muss ich mir mal besorgen, das finde ich spannend. Und der hat schon mal einen Bestseller geschrieben, das heißt Geister. Heißt in Amerika The Nix eigentlich, so hieß das Original.
Ja.
Und es hat sehr viele Preise gewonnen. War in der New York Times Bestsellerliste sehr, sehr hoch und ist dann auch ins Deutsche übersetzt worden. War jetzt aber hier, glaube ich, nicht so groß wie in Amerika. In diesem Buch wird die Geschichte von Elizabeth und Jack erzählt.
Ja.
Ein Liebespaar. Und Elizabeth und Jack wohnen in Chicago, lernen sich dort 1992 kennen, sind Nachbarn und sind so ein bisschen wie Fenster zum Hof, leben gegenüber.
Ja.
Und beobachten sich immer.
Okay.
Ohne sich zu kennen. Und da heißt es zum Beispiel ziemlich am Anfang, da war sie, richtete sich ein. Ihr Fenster war dem Sein so nah. Sie war ihm so nah. Man hätte die Kluft zwischen ihren Wohnungen mit einem beherzten Sprung überwinden können, dass er ein, zwei Meter zurückwich und sich im Dunkeln verbarg. Beide haben das Licht gelöscht. Sie starren über die Gasse in eine dunkle Wohnung und sie wissen es nicht, aber sie starren einander an. Das geht über die ersten Seiten so und das ist total packend. Du bist voll dabei.
Ja klar, du willst natürlich wissen, okay, die beiden nehmen sich gegenseitig wahr und wann wird es ja mal persönlich so ungefähr.
Genau, die kennen sich, die lernen sich, sie lernen sich dann kennen. Und zwar lernen sie sich kennen auf einem Konzert. Es kommt dann mit der Zeit raus, der Jack ist ein Fotograf. Das ist zunächst erstmal nur so ein Hobby von ihm. Er wird später an der Uni unterrichten, aber diese Fotografie als Kunstform, das ganze Buch über durchmachen. Mit sehr skurrilen Auswüchsen, muss man sagen, weil diese Fotos überhaupt nichts bedeuten.
Ja. Was fotografiert er denn?
Ja, er fotografiert zum Beispiel später einmal im Buch, da geht es ums Internet, um die Erfindung des Internets eigentlich. Das gab es schon, das ist mir schon klar. Aber dass das so richtig auf breiter Ebene bekannt wurde, war ja eigentlich erst in den 90er Jahren. Und er entdeckt, dass man hier in den 90er Jahren nackte Frauen im Internet angucken kann. Und weil die das mit diesem Modem und so, mit diesem, diese Bilder bauen sich ganz langsam erst auf, ja, das macht ihn ganz nervös. Und er hat dann die Idee, diese zu fotografieren, damit er die dann immer hat. Der entwickelt dann diese Fotos im Labor, die sind aber total unscharf und es ist eigentlich auch nicht viel zu erkennen. Irgendwann geht er auch in eine Uni, also in seine Uni, wo er noch als junger Dozent arbeitet und fährt alle Computer, die es da gibt, hoch in so einem Raum, in so einem Computerraum, dann 20 Computer und auf allen lädt er irgendwelche Frauenbilder hoch, nackte Frauenbilder. Und die fotografiert er alle. Wird natürlich dabei erwischt, wie er die entwickelt, also der entwickelt ja noch Fotos zu der Zeit.
Ja.
Und durch diese Fotos erklärt er dann, das sei eine Kunstform. Und der Professor, der Kunstprofessor dieser Uni, ist total begeistert von diesen Bildern. Und sagt, ach, deshalb machen sie das und so, glaubt ihm das total. diese Fotos von ihm sind total abstrakt. Sie erzählen eigentlich nichts. Und er wird dann auch an der Uni immer gefragt, was für Fotos das denn seien. Und er sagt, ja, das sei eigentlich egal. Darum ging es ihm gar nicht. Er will gar nichts abbilden. Er will nur so eine Stimmung schaffen. Also das ist schräg, ist aber auch für die Geschichte jetzt nicht so wahnsinnig relevant. Es kommt natürlich dann in Chicago zu der ersten Begegnung der beiden. Da wartest du auch drauf. Du hast das 40 Seiten gelesen mit dieser Annäherung. Du kannst gar nicht aufhören, es zu lesen. Du verschlingst das. Und es ist dann ein Konzert. Der Jack arbeitet auch als Konzertfotograf. Und ne, du erinnerst dich so Anfang 90er Jahre Grunge-Szene.
Ja.
Und die Elizabeth geht mit einem Freund dahin. einem gewissen Brad. Und Brad ist ein, der lädt sie ein, der will mit ihr zum Konzert gehen, der ist scharf auf sie. Und der hört nicht auf zu reden über diese Genialität der Bands und so.
Oh, wie schrecklich.
Und sie kennt das alles nicht. Und der nimmt sich total so ein Wichtig-Tour.
Ja.
Der die ganze Grunge-Szene kennt, sagt, kennst du die Band? Wie kannst du leben, um diese Band zu kennen? All dieser Bullshit.
Jetzt erklärt ihr ungefragt die große, weite Welt der Musik.
Genau. Und sie ist auf diesem Konzert und er auch. Sie hat ihn auch schon gesehen. Sie hat ihn ja wiedererkannt. Und der Jack macht Fotos von dieser Band. Und es ist ein kurzer Abschnitt, den ich jetzt aber einmal kurz lese, weil er natürlich die erste Begegnung der beiden so darstellt. Ihr Blick folgt Jack, während Brad nicht aufhört, auf ihr zu erklären, was für ein Glück sie hat, heute Abend hier zu sein und diese neue Band zum ersten Mal zu erleben. Mit ihm. Und sie nickt, starrt aber weiter auf den Fotografen mit dem Kindergesicht. Und genau in dem Moment, als Jack an der Hauptband vorbeigeht, wandert sein Blick zu den Musikern und an ihnen vorbei zu einem Tisch ganz hinten, an dem ein paar nichtssagende Gestalten sitzen. Und dann auf einmal sieht er Elizabeth in die Augen. Sie sieht, dass er sie sieht. Jetzt ohne Schal und Mütze. Und beide spüren den Schauer der Erkenntnis. Er lächelt und winkt. Und sie lächelt und winkt zurück.
Wie beim Fenster, ne?
Ja, genau. Brad sieht sie entgeistert an. Und die Erleichterung, die sie spürt, lässt sie beinahe in die Knie gehen. Und was tut Jack? Er geht an der Band vorbei, direkt zu Elizabeth. Er ignoriert die genialen Musiker und den jetzt ernsthaft irritierten Brad. Er streckt die Hand aus und sagt die ersten Worte, die er jemals zu ihr spricht. Kommst du? Und damit beginnt eine fantastische Liebesgeschichte. Die gar nicht ins Detail von irgendwelchen Sexszenen geht, sondern die auf so einer ganz anderen Ebene funktioniert. Und zwar fangen die an, sich Fragen zu stellen. Also sie unterhalten sich ganz, ganz viel. Es ist auch sofort klar, die sind füreinander geschaffen. Die lieben sich. Und die fangen an, so Fragen zu stellen, die so essentiell sind. Und dadurch hat das natürlich sofort so eine Ebene. Also sie fragen sich, wann bist du das letzte Mal ausgelacht worden? Welches Objekt hast du zuerst geliebt? Wann hast du das letzte Mal von einem anderen Menschen geweint? Wann hattest du das letzte Mal wirklich Angst? Also immer alles essentiell. Und das schafft natürlich so eine Ebene, die so tief ist irgendwie so zwischen denen. Diese Fragen, die da gestellt werden, spielen im Laufe des Buchs eine Riesenrolle.
Okay.
Das ahnt man da aber nicht. Man ist irgendwie in diesem Verliebtsein dieses jungen Paares und freut sich irgendwie für die, weil das so ist auch wirklich fantastisch geschrieben, muss man sagen. Und dann macht das Buch einen Zeitsprung.
Ja.
Über etwa 30 Jahre. Also wir sind jetzt in der Jetztzeit eigentlich. So, ne? Und da erlebst du ein Paar, das du nicht wiedererkennst. Verheiratet, sie haben einen Sohn, Tobi, der ist 8 Jahre alt. Sie streiten sich eigentlich nur noch. Also du fragst dich, was ist passiert? Wo ist diese Liebe geblieben?
Ja.
Und eigentlich hätte mich das interessieren müssen, weil du das ja wissen willst.
Ja, genau.
Aber diese Zeitsprünge, diese ständigen Zeitsprünge, das ist das Einzige, was ich diesem Buch ankreide, weil sie nicht nötig sind. Man hätte das straight von vorne nach hinten erzählen können. Da hättest du diesen Verfall der Liebe auch nicht. Und es hat mich so genervt, es waren so ellenlange Seiten über Unzufriedenheiten, dass ich es irgendwie weggelegt habe.
Aber das wollte ich dich eigentlich fragen. Wenn das alles so toll ist, was hat dich denn da rausgebracht? Also genau das. Also,
genau das.
Ja.
Das,
aber ist es denn so,
dann, ja.
Ist es denn so, also du bist dann genau bei dieser Unzufriedenheit und dann springt sie wieder zurück und
ja.
Du kommst wieder in diese Anfangszeit.
Und sie springen halt auch immer wieder in diese Mittelzeit. Sie springen in die Geschichte der Eltern, springt da auch. Die nervt auch, weil es geht dann 30 Seiten um die Prärie zum Beispiel. Das finde ich anstrengend.
Ja.
Du erfährst aber eigentlich, dass die beide eine echt beschissene Kindheit hatten. Und dass sie vielleicht auch deshalb so geworden sind, wie sie eben geworden sind. Und es passiert in diesem Buch dann wahnsinnig viel. Und was sofort auffällt, der Nathan Hill hat derart gut recherchiert, in so einigen Bereichen wie Psychologie zum Beispiel.
Ja.
Also es gibt so Szenen, da gibt es Streits, die werden psychologisch immer eingeordnet von ihm. Es gibt Sachen zum Thema Ernährung, da sind 1000 Ernährungswissenschaftler zitiert. Der hat echt seine Hausaufgaben gemacht. Das ist faszinierend, das ist fast schon manchmal wie ein Sachbuch. Das ist auch das, was mich am Anfang gestört hat.
Mich stört das auch. Ich hatte auch mal so einen Roman gelesen, da hast du richtig gemerkt, ja, da hat der Autor jetzt aber ganz intensiv recherchiert und das muss jetzt rübergebracht werden.
Ja, ja.
Ist das hier auch so?
Oder? Ja, ich habe manchmal ein bisschen das Gefühl, dass das so ist. Das sind die schwachen Szenen. Ich habe Kritiken über das Buch, ziemlich viele Kritiken gelesen. Viele sagen, das Buch ist zu dick. Es hätte auch 100 bis 200 Seiten kürzer sein können. Ich muss sagen, nachdem ich es komplett gelesen habe, finde ich das nicht mehr.
Mhm.
Weil, was Nathan Hill auch schafft, ist, dass Dinge, die erzählt werden, irgendwann wieder eine Rolle spielen, er sie aufnimmt und sie komplett Sinn ergeben. Und das ist an diesem Buch absolut großartig. Dass eigentlich dann nichts aus Zufall steht. Es kommt dann so eine kurze Szene, wo die Elizabeth sagt, ich bin nicht unglücklich, sagte Elizabeth und tätschelte seinen Arm. Oder jedenfalls nicht abnorm unglücklich. Nicht abnorm, was heißt das? Es heißt, dass ich genau so glücklich bin, wie in diesem Lebensabschnitt zu erwarten ist. Und welcher Lebensabschnitt ist das? Fragt er. Der Lebensabschnitt, der sich am unteren Ende einer U-förmigen Kurve bewegt.
Also er ist ganz unten.
Ja, 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 er ist ganz unten. Es fängt dann an, dass Sex in dem Buch eine ganz große Rolle spielt. Zwischen dem. Es gibt wahnsinnig peinliche Momente darin, wo du wirklich sagst, nein, bitte, bitte, bitte nicht. Zum Beispiel, sie hat halt keine Lust mehr, mit ihm ins Bett zu gehen. Er leidet total darunter, bereitet sie immer vor, berührt sie so und denkt, das ist so der erste Moment, jetzt könnte sich was entwickeln und so. Aber sie stößt ihn ab, die haben auch dann irgendwann getrennte Schlafzimmer, auch das erfährt man dann so zwischendurch. Und er hat irgendwie so eine Überwachungssoftware, so eine Uhr, wie so eine iWatch und so eine Apple Watch. Und die zeichnet alles auf mal. Und die analysiert ihn dann. Und da geht er total drin auf.
Also seine körperlichen Daten.
Seine körperlichen Daten, wie ist sein Atem, wie ist sein Herzschlag und all das. Und diese Uhr, die vergisst er irgendwann bei seiner Frau im Zimmer.
Ja.
Und er hört dann halt so ein summendes Geräusch und so ein schweres Atmen. Und dann hat seine Frau halt einen Vibrator. Hat immer keinen Bock auf Sex, aber hat einen Vibrator. Und das kommt dann so auf eine ganz peinliche Art und Weise raus. Es gibt auch es gibt wirklich wahnsinnig lustige Szenen in diesem Buch. Und es ist ein essentieller Moment, ist dann, also ich erzähle jetzt viel von dem Inhalt, das weiß ich.
Ja.
Das macht aber nichts. Es passiert derart viel in diesem Buch, dass ich jetzt einfach nur mal so ein paar Sachen raussetze, um Appetit auf dieses Buch zu machen. Ich kann nur sagen, lest dieses Buch. Es ist dick, es ist eine Herausforderung, es ist absolut großartig.
Klingt so ein bisschen nach David Nichols irgendwie auch.
Ja, ich lese ja gerade das neue David Nichols. Da passiert jetzt nicht so viel wie in diesem Buch.
Okay.
Also es gibt diesen Zeitsprung und sie sind sitzen bei einem Immobilienmakler und wollen sich eine Wohnung kaufen in einem neu zu errichtenden Gebäude, einem ganz tollen Gebäude, in einem ganz tollen Viertel, so ein Hochhaus, ganz basic, abgefahren, modern gemacht, wahrscheinlich auch nicht gerade günstig.
Wo schon alle Wohnungen vergriffen sind, bevor es fertig ist.
Genau, genau. Und die sind auch eine, die da viel Geld reinstecken. Und du weißt von Anfang an, dieser Typ, mit dem sie da sitzen, der von den Investoren redet und so, die Art, wie er darüber redet, wir dürfen ihn nicht nervös machen und so. Du merkst schon, die Nummer wird wahrscheinlich nicht gut gehen mit dieser Neubauwohnung. Ich verrate jetzt nicht, was da noch passiert. Aber es ist eigentlich klar. Und dann fängt dieses Typische an, auch zwischen Mann und Frau, was sie so in mittleren Jahren gerne haben. Sie fangen an, im Geiste diese Wohnung einzurichten.
Ja.
Und haben komplett andere Vorstellungen, wie die sein soll. Also sie will in jedem Fall getrennte Schlafzimmer. Das versteht der gar nicht. Der ist ja mit ihr verheiratet. Und warum getrennte Schlafzimmer? Und dann geht es um Küchengeräte. Und sie will alles so fancy und stylisch und geil haben. Und er eigentlich nicht. Also er will eigentlich, findet er das auch da, wo er wohnt, alles super. Er würde das gerne so, weil er ist eh so ein bisschen genügsamer. Und er ist auch so derjenige von den beiden, der die Gefühle hat. Und sie entwickelt sich zu so einer ziemlich nüchternen Analystin.
Ja.
Alles super.
Wir kommen gar nicht dazu, das Bier richtig zu trinken.
Das ist halt ein Podcast. Und das spürt sich so langsam hoch. Und du merkst so, sie geht auch total darin auf. Die haben zusammen einen Sohn, diesen Tobi, der ist 8 Jahre alt. Und der ist ein eigentlich schwieriges Kind, weil dieser Tobi eigentlich nichts anderes machen will, als Videospiele spielen.
Oh Gott, ja.
Und sie versuchen dann, so eine Nähe zu ihm aufzubauen und sich dann so dafür zu interessieren und so. Und dieser Tobi und diese Erziehungsmaßnahmen und so, da muss ich sagen, das hat wirklich Längen. Da habe ich mich ein bisschen durchgequält. Aber auch da ist es wieder sowas, da baut der Nathan Hill sowas auf. Da sagt er zum Beispiel, also dieser Tobi steht total auf Apfeltaschen. Der liebt Apfeltaschen.
Ja.
Und du merkst so im ersten Moment, du wirst mich nämlich gleich fragen, warum heißt das Buch Wellness? Das erkläre ich dir auch gleich. Sie ist psychologisch sehr weit ausgebildet. Und sie macht diesen typischen Versuch mit ihrem Sohn. Pass mal auf, mein Junge. Hier ist eine Apfeltasche. Ich gehe jetzt raus.
Ah, ja.
Und wenn nach 15 Minuten diese Apfeltasche da noch liegt, dann bekommst du eine zweite Apfeltasche. Und das macht die immer wieder mit ihm. Und es passiert immer das Gleiche. Nach 5 Minuten hat er diese Apfeltasche gegessen. Und dann analysiert sie, und da werden auch ganz viele Psychologen und so zitiert, sie analysiert halt, das Kind hat keine Haltung. Das Kind kann nicht strategisch denken. Das Kind wird nichts. Es wird nie Erfolg haben. Es wird im Management keine Rolle spielen. Es wird alles nichts.
Das hat man da jetzt schon gesehen.
Ja, das anhand dieses Versuchs. Ja. Das ist eigentlich ein Versuch, was du mit deinem Kind früh machen kannst, um zu sehen, wo sind denn so die Starken und Schwächen.
Hast du das auch mal gemacht?
Nein.
Mit deiner Tochter?
Nein, sowas würde ich nie machen. So, und du liest das so und denkst, ja Gott, von diesem Versuch habe ich schon mal gelesen. Und dann kommst du irgendwann in diesem Buch auf Seite 600 irgendwas, da ist der Tobi groß, und dann fragt die Mutter, Elisabeth, kannst du dich eigentlich noch an unseren Apfeltaschen-Contest erinnern?
Ja.
Und er sagt, ja, natürlich. Ich habe die Apfeltasche immer gegessen, weil ich doch nicht so viel Süßigkeiten essen sollte. Und wenn ich eine Apfeltasche gegessen habe, dann gibt es ja keine zweite, und das ist ja gut für mich gewesen.
Überraschend reflektiert,
ja,
der Junge.
Ja, total geil. Weil er sich nämlich rausstellt, dass der eigentlich ganz anders ist, als der von dieser Superpsychologin da eingeordnet wird.
Ja, sehr gut.
Sehr, sehr gut. Solche Momente gibt es ganz, ganz viele in diesem Buch. Und du denkst jedes Mal, ey, wie geil ist das? Wie kannst du darauf so kommen?
Ja.
Super. Um deine Frage, die du nie gestellt hast, zu beantworten.
Warum heißt das Buch eigentlich Wellness?
Danke für diese sehr gute Frage. Wellness ist ein Institut, bei dem sie arbeitet. Und das arbeitet mit Placebo-Effekten. Da kommen also Menschen hin, die wissen natürlich nicht, dass es Placebo ist. Dann wäre es ja witzlos. In dem Moment, wenn du das weißt, ist es ja vorbei. Und sie heilt eigentlich Leute und verändert das Leben dieser Menschen, weil sie pro Tag einen bestimmten Saft um eine bestimmte Uhrzeit trinken sollen. Oder weil sie Tabletten kriegen.
Das finde ich so mega interessant.
Ja, ich auch. Super. Und das ist auch so gut beschrieben.
Ja.
Der Nathan Hill hat sich so mit Placebo beschäftigt. Das geht so in die Tiefe. Und das ist einfach so, so gut, wie der das beschreibt. Und natürlich kommt irgendwann immer dieser Moment, wo die Elizabeth ihren Probanden erklären muss, sorry, was du da getrunken hast, das war einfach ein Apfelsaft mit ein bisschen Zucker, noch mehr drin. Das hat gar keinen Effekt gehabt. Und dann bricht für die eine Welt zusammen. Und die hassen sie dafür. Die sagen, das kann nicht sein, das hat mir geholfen, ich bin gesund. Also was du ja damit im Grunde nur sagst, ist, dass dein Körper zu viel mehr in der Lage ist, als du es dir vorstellen kannst.
Ja, klar.
Das wird aber gar nicht so groß erklärt. Sie arbeitet in diesem Unternehmen bei Wellness und untersucht die Leute. Und das ist aber nicht nur mit diesen Tabletten und Säften, so absurde Säfte, und das sind auch so komische Sachen, die sich dann ausdenken, was die dann machen müssen und so, damit es denen hilft. es geht auch um eine andere psychologische Sache.
Placebo hat meine Mutter auch mit mir gemacht.
Ja?
Ja, ja. Wenn ich nicht... Ich gab mal so eine Phase, da konnte ich irgendwie nicht einschlafen oder bin nachts aufgewacht und konnte nicht mehr einschlafen. Und dann hat meine Mutter, ich weiß gar nicht, wie sie drauf gekommen ist, hat mir dann immer Zuckerwasser gemacht. Völlig widerlich eigentlich.
Ja, ja.
Also nicht heiße Milch mit Honig oder irgendwie sowas, ja, sondern Zuckerwasser. Und hat dann immer gesagt, hier, trink das mal, dann kannst du wieder einschlafen. Das hat mega funktioniert.
Wahnsinn.
Ich habe das noch gar nicht weiter hinterfragt, aber das war der Placebo. Weil du kannst mir nicht erzählen, dass Zuckerwasser
beim Einschlafen nicht. Nein, natürlich nicht. Aber in deinem Körper passiert das. Ich nehme jetzt was und dadurch werde ich das besser schaffen können.
Ja.
Und auch, was man damit alles erreichen kann und so, das ist super. Es geht aber bei Wellness noch um etwas anderes. Und das ist das Krasse. Es geht um Liebe.
Ja.
Und sie trifft auf den Gründer dieser Wellness-Geschichte. Der ist eigentlich schon in Rente, aber sie leitet inzwischen dieses Institut. Und sie trifft den. Und ich lese mal einen kurzen Teil vor, wie dieses Gespräch über Liebe mit diesem Professor abgeht. Nehmen Sie zum Beispiel die Liebe, sagte Sanborn. Das ist der. An dem Tag, als ich sie kennenlernte. Wissen Sie, was wirklich geschieht, wenn Menschen sich verlieben? Also nach meiner Erfahrung werden sie nervös und aufgekratzt und schwitzen stark. Ja, natürlich. Das sind messbare Dinge. Aber die Nervosität, das Schwitzen, das sind äußerliche Manifestationen eines innerlichen Phänomens. Und wissen Sie, um welches Phänomen es sich dabei handelt? Ich glaube nicht. Wenn man all die Poesie und die Lieder beiseite lässt, ist Liebe eine Erweiterung des Ichs. Die Grenzen des Ichs erweitern sich, um eine andere Person einzuschließen. Das, was vorher jemand anders war, wird mit dem Mal Teil des eigenen Ichs. Sagt sie, das klingt irgendwie gut. Es fühlt sich auch sehr gut an. Es fühlt sich wunderbar an, eine andere Person zu entdecken. Ihr Charisma, ihr Temperament, ihre Sichtweise, ihr Wissen, ihre Energie, ihr Aussehen. Man erkennt, was die andere Person hat und will es ebenfalls haben. Und so erweitern sich die Grenzen des eigenen Ichs und umschließen den anderen wie eine Amöbe. Man hängt sich an diese andere Person, man umfängt sie und nimmt sie in sich auf, bis man sich langsam im Verlauf vieler Monate einverleibt hat. Plötzlich klingt es gar nicht mehr so gut, sagt sie. Also es ist eine ganz nüchterne Analyse des Prozesses. Und wenn man dann ein bisschen aufgepasst hat, in diesem Buch,
ja,
und weiß, wie die beiden zusammengekommen sind, und diese Fragen, die sie sich stellen, da kann ich nur sagen, die spielen im weiteren Verlauf des Buchs eine große Rolle. Und das ist total genial. Sie fängt dann eben auch an, Männer zu beraten, wenn die Schwierigkeiten haben. Und bringt die quasi wieder in die Spur, eben mit den richtigen Fragen und Antworten. Mehr will ich jetzt dazu gar nicht sagen. Man würde wahrscheinlich damit jetzt was kaputt machen. Aber eine Sache muss ich noch, weil sie so wahnsinnig witzig ist.
Ja.
Die Elizabeth möchte natürlich gern in diesem Viertel, wo sie ihre neue Wohnung haben und wo sie es kaum erwarten können, da einzuziehen, möchte schon, dass Toby, also ihr Sohn, da zur Schule geht. Das ist so eine feinere Gegend. Sie lernen so Leute kennen, die ein bisschen Kohle haben, die so upper class sind. Und sie schließt so Freundschaften. Sie lernen aber noch ein anderes Paar kennen, nämlich eine Kate. Und Kate spielt auch die ganze Zeit über eine Rolle in dem Buch, weil die immer total glücklich ist, weil sie immer verliebt ist und immer Sex mit irgendwelchen anderen Männern hat. Aber sie ist eigentlich verheiratet.
Ja.
Und die führen eine offene Beziehung, sie und ihr Mann. Und die beiden fangen dann so an, sich auch so ein bisschen merkwürdig denen gegenüber, also dem Ehepaar Elizabeth und Jack gegenüber zu verhalten. Und laden sie dann irgendwann ein zu so einem Treffen, zu so einem...
Ich kann mir schon denken, worauf das jetzt hinausläuft.
In so einem Swingerclub.
Ja, natürlich.
Und der Jack will das natürlich nicht. Der kann sich das einfach überhaupt nicht vorstellen. Aber die Beziehung ist so im Arsch zwischen den beiden, dass er sich irgendwie so breitschlagen lässt, dahin zu gehen. Und er geht über sehr, sehr viele Seiten erstmal um diese ganze Vorbereitung und diese Zweifel. Soll ich das jetzt echt machen? Und die gehen dann dahin mit den beiden zusammen. Und dann kriegen sie so Instruktionen, wie sie sich da so zu verhalten haben. Von der Kate. Ich lese da nochmal so einen kleinen Teil von vor. Außerdem, sagte Kate, müsst ihr euch unbedingt auf ein Escape-Word verständigen.
Ein was?
Ein Escape-Word? Was ist das denn? Naja, du weißt doch, dass Leute aus der BDSM-Szene
ja, genau.
ein Safe-Word haben.
Ja.
Davon habe ich schon mal gehört. Ein Escape-Word ist sowas Ähnliches. Es ist ein Signal an deinen Partner, dass du mit dem, was du gerade machst, aufhören willst. Und zwar sofort. Aber im Gegensatz zu einem Safe-Word, das in einem normalen Gespräch nie fallen würde, du weißt schon, damit es heraussticht und auch in dem hitzigen Augenblick sofort erkannt wird, muss ein Escape-Word deutlich subtiler sein. Es soll etwas sein, was man von einem anderen Paar sagen kann, ohne dass es auffällt. Mein Gott, wie oft kommt das denn vor? Eigentlich nicht oft. Und so gut wie nie im Spielzimmer. Im Spielzimmer? Ja, dort findet der Sex statt. Die Orgie sozusagen. Ich glaube nicht, dass ich es als Spielzimmer bezeichnen könnte. Das ist mir viel zu kindlich. Mit den Assoziationen komme ich irgendwie nicht klar. Ich denke, das soll einfach den Spaß zum Ausdruck bringen. In unserer Sprache gibt es keine richtigen Worte für diese Art von Aktivität. Also versuchen wir, das Beste daraus zu machen. Ich meine, man will ja nicht von einem Liebesraum sprechen, oder? Nein, das ist irgendwie noch schlimmer. Wenn ich erstmal im Spielzimmer bin, muss ich das Escape-Word jedenfalls so gut wie nie verwenden. Einvernehmlichkeit ist diese Community das A und O. Und alle besprechen vor dem Vollzug ausgiebig ihre Grenzen. Regeln und Vorlieben in Bezug auf Berühren und Küssen, Oralsex, Partnertausch, Fetische, bisexuelle Liebe und so weiter und so fort. Das klingt alles wahnsinnig kompliziert. Wenn ich mein Escape-Word überhaupt mal benutze, dann vor dem Spielzimmer, wenn ich mit irgendeinem Pärchen rede und merke, dass ich weg muss. Warum solltest du weg müssen? Drama. Manche riechen förmlich nach Drama. Den solltest du unbedingt aus dem Weg gehen. Sollte ich auf irgendwas Bestimmtes achten, auf irgendwelche Warnsignale? Naja, du wirst feststellen, dass die meisten Paare nur da sind, um ein kleines Sexabenteuer zu erleben. Danach gehen sie nach Hause, bezahlen den Babysitter und kichern ein bisschen über alles, was da Verrücktes gemacht wurde. Kannst dir vorstellen, sie gehen in diesen Club. Im Wesentlichen unterhalten sie sich jeweils mit dem anderen Partner. Und das geht auch schon wieder total ans Eingemachte.
Ja.
Weil ich jetzt schon so viel gelesen habe, lese ich das Letzte, was ich mir eigentlich vorgenommen hatte, nicht auch noch. Es gibt ziemlich am Ende in diesem Buch einen Streit zwischen den beiden, der so krass ans Eingemachte geht, dass du das kaum ertragen kannst zu lesen. Wo es nur darum geht, seitdem wir dieses Kind haben, hast du dich so verändert, was ist aus dir geworden? Sie wirft ihm vor, dass er sich mit seiner Kunst nie weiterentwickelt hat. Und dann ist in Klammern immer, was das psychologisch bedeutet, wenn ein Partner zum anderen sowas sagt. Welche Ebene dann erreicht wurde in der Eskalation eines Streits und so weiter. Der Streit ist also, der geht über bestimmt 20, 30 Seiten.
Wahnsinn.
Und der rüttelt dich, also der geht so ans Eingemachte, dass du selber das kaum ertragen kannst.
Aber ist das denn nachher greifbar? Also versteht man, was da passiert ist in diesem Paar? Also wir erleben vorher diese große Liebe, diese unfassbare Anziehungskraft. Und am Ende erlebt man ein Paar, das sich gegenseitig zerfleischt. Also wird irgendwie klar, woran es liegt? Oder anders gefragt, ist es wirklich immer, was es so häufig ist, ein Paar bekommt ein Kind, Routinen schleichen sich ein, der Fokus verschiebt sich ganz woanders hin und darunter leiden die beiden oder ist der Grund ein ganz anderer?
Also ich habe oft in dem Buch, also das wird schon aufgeklärt, ja, das versteht man schon. Das hat ganz, ganz viel mit den Eltern zu tun und wie sie selber aufgewachsen sind, was sie dann selber in ihrer Beziehung weitergeben. Das spielt eine große Rolle. Ich habe ganz oft das Gefühl gehabt, aber das ist mein total subjektives Gefühl, dass die eigentlich gar nicht zusammenpassen. Dass ja. die verliebt waren, alles seinen Gang gegangen ist und sie dann eigentlich erst, und auch das hängt mit diesen Fragen am Anfang zusammen, die auf eine gewisse Weise einstudiert waren.
Ja, mich hat das ja. auch sehr daran erinnert, an diese Typen, die irgendwelche wildfremden Frauen aufreißen und auch mit diesen Fragen dann so arbeiten, ne? Um eben halt diese gleich so eine Bindung aufzubauen, weil sie mit diesen Fragen es ja schaffen, ihr Gegenüber sehr zu emotionalisieren.
Ja, ja.
Und das verbindet ja irgendwo.
Ja.
Und das haben diese Typen ganz gut drauf, die diese Frauen dann verführen, weil sie genau wissen, die und die und die Fragen muss ich dann und dann und dann so stellen. Und daran hat mich das so ein bisschen erinnert, dass das hier auch so zur Anwendung kommt. Also kein Interesse, sondern einfach nur Anwendung, um dich zu emotionalisieren.
Ja,
so.
Ja. Da ist ganz viel Wahres bei.
Was daran, daran erinnert mich das.
So ist das auch ein bisschen. So ist das auch.
Ja.
Es steht auf dem Klappentext, da nimmt man nicht zu viel weg. Am Ende, sie begreifen, dass sie sich ihren ganz persönlichen Dämonen stellen müssen, wenn sie einander nicht verlieren wollen. Also das ist schon die Essenz von dem. Für mich ist das nicht der Grund, dieses Buch so weiterzulesen, sondern es ist einfach die Geschichte der beiden.
Ja, diese Entwicklung sozusagen.
Diese Entwicklung, und da brauche ich Zeitsprünge nicht. Das ist total sinnlos, diese Zeitsprünge. Aber weil man, glaube ich, heute manchmal so erzählt, Netflix-Serien so aufgebaut sind, Filme so aufgebaut sind, wir brauchen Zeitsprünge.
Ja, 6 Jahre vorher.
Ja, genau. Brauche ich nicht. Ich brauche das nicht. Ich hätte das gerne in einem Rutsch durchgelesen. Man hätte es besser, man hätte auch besser diesen Verfall verstanden. Aber gut.
Auf der anderen Seite ist es aber auch ganz spannend, ne? Weil du wirst so rausgerissen aus dieser Erzählung, man lernt sich kennen oder die lernen sich kennen, bis plötzlich in der Zukunft bekommst du ein ganz anderes Bild. Und wenn ein Autor es schafft, beide Bilder oder beide Szenarien so gleich stark zu entwickeln, dass du traurig bist, wenn du wieder zurückgeworfen wirst auf die Anfänge, die eigentlich ja auch spannend sind, dann ist natürlich, das ist natürlich das, was so spannende Bücher so ausmacht. Ne? Oder Perspektivwechsel.
Das kann man absolut so sehen. Ja, ja,
oder eine Geschichte, die bewusst aus 2 Perspektiven erzählt wird. Und du kriegst dann die andere Perspektive dann irgendwie nach einer gewissen Seitenanzahl geschildert und denkst so, ach krass. Und dann kommst du wieder zurück zu der anderen Perspektive, zu der ersten, und denkst so, ach schade eigentlich. Ja. Aber dann geht das so, so genial weiter, dass du dann da wieder so drin bist, da wieder rausgeworfen wirst und ach nee, jetzt habe ich aber gerade...
Aber genau, exakt so ist das Buch aufgebaut.
Ja, ja, genau.
Es geht manchmal,
und das kann ja ein großer Vorteil sein.
50 Seiten nur um Elizabeth,
ja.
50 Seiten nur um Jack.
Ja, und plus diese Zeitsprünge.
Genau, ja, ja. Also das kann man auch gut finden. Also wenn du es so betrachtest, wie du es gerade getan hast, ja, kann man auch gut finden. Mich hat es irgendwann am Anfang total genervt. Ich habe mich irgendwann daran gewöhnt.
Ja.
Ich hätte das nicht gebraucht. Ich hätte es auch so weitergelesen, weil das sind ja auch immer so Cliffhanger, ne? Ah, wieso sind die so? Wie kann das sein, dass die so geworden sind?
Ja.
Das kann ja eine Idee sein. Oder du fängst an zu erzählen, wie waren denn die ersten Streits eigentlich? Wann hat das gekippt? Wann ist das gekippt, die Situation zwischen denen?
Ja.
Wann gabst du die ersten Ungereimtheiten? Und wann hat er vielleicht verstanden, dass sie eigentlich anders ist, als er am Anfang sie wahrgenommen hat? Nichtsdestotrotz ist dieses Buch absolut großartig. Es gibt es auch als Hörbuch. Ich habe es auch teilweise als Hörbuch gehört.
Ja.
Das ist so unheimlich gut gelesen. Also auch das ist eine echte Empfehlung. Ich habe jetzt sehr viele Monate mit diesem Buch gewartet, weil es auch so dick ist. Man schiebt das dann so vor sich hin immer ein bisschen.
Ja, klar.
Das ist, glaube ich, im Februar oder März erschienen schon. Aber ist aus diesem Jahr, und kauft das und lest das.
Ja, sehr gut. Dann war's das jetzt.
Das war's jetzt.
Mit der aktuellen Folge. Aus unserer neuen Location. Wo wahnsinnig viel los ist immer noch.
Hier überwintern wir, wie du gesagt hast.
Hier überwintern wir mit unserer tollen Kellnerin. Hoffentlich ist sie nächstes Mal auch wieder da, die Melli.
Ja, die sieht so aus, als würde sie den Laden schmeißen. Danke fürs Zuhören.
Macht es gut und viel Spaß beim Lesen.